Vielen, vielen Dank für die Musik, die uns da gut mit hineinnimmt in Gottes Gegenwart. Über einen Text müssen wir irgendwann nochmal reden. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich würde dir sagen, wir müssten singen: Ich danke dir, dass du mich kennst und du mich liebst. Jetzt weiß ich nicht, ob man das singen kann. Das ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Aber da überlegen wir vielleicht mal nächsten Sonntag drüber, was das aussagt, dass Gott uns so liebt, wie wir sind, oder trotzdem liebt, obwohl wir sind, wie wir sind. Aber das, wie gesagt, das ist, sagt ja viel über das aus, wie wir uns sehen und wie wir denken, dass Gott uns sieht. Und die Musikkundigen überlegen schon mal, ob es eine Version, vielleicht eine F.E.G. Kirchbeck-Version gibt, die singbar ist und die das auch mit diesem Du mich liebst funktioniert. Siegfried hat letzte Woche über das Thema Gebet gepredigt und ich würde das gerne aufnehmen und würde mit euch gerne über einen Text nachdenken, genauer gesagt auch um ein Gebet, das wir im Alten Testament finden, und zwar im Buch Esther. Dort betet die Königin Esther zu Gott. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr mit diesem Buch vertraut seid. Da geht es ja darum, dass, also einmal gibt es in dem Buch viele Partys. So, das ist irgendwie so 1001 Nacht. Wir haben es letztes Jahr auf der Jungscharfreizeit in Blankenrath als Buch für unsere, als biblisches Buch für unseren Rahmen genommen. Es geht darum, dass eine Königin, die Vashti heißt, irgendwie zu dem König kommen soll, und da ist auch wieder eine Party und sie soll dann da vor den Herrschaften tanzen, und die Übersetzung ist nicht klar, ob sie als Königin mit den Gewändern und der Krone tanzen soll vor den Herrschaften oder nur mit der Krone an. Auf jeden Fall weigert sie sich, das zu machen, und wird dann vom König verstoßen. Und daraufhin fängt sowas an wie Germany's Next Topmodel oder wie auch immer, so eine neue Auswahl. Ja, alle müssen, im ganzen Land dürfen Frauen dann da kommen, die wohnen alle in dem Harem, werden ein halbes Jahr, glaube ich, zurechtgemacht mit all dem, von dem ich keine Ahnung habe, also so Fingersachen und all das. Und dann ist die Frage, wer wird ausgewählt? Und es ist dann Esther, die Jüdin ist, aber das weiß keiner, weil sie all diesen Idealen entspricht. Und das Buch ist so interessant, weil ich glaube, wir würden es heute vielleicht anders lesen, als es lange gelesen wurde. Ja, man denkt so, Esther ist die Heldin in der biblischen Tradition, aber sie verhält sich eigentlich genauso, wie alles von ihr erwarten. Heute wird man vielleicht sagen, hey, die erste Königin, die Vashti, die gesagt hat, ja, du willst, dass ich da vor den Jungs tanze, vergiss es. Das wäre vielleicht unsere heutige Heldin, die eben nicht diesen Normen entspricht und nicht nur tut, was sie gesagt kriegt, sondern selbstbewusst ist als Frau und auch eine eigene Meinung hat. Und Esther kommt dann als Königin in eine sehr notvolle Situation. Aber dazu gleich mehr. In dieser Situation ist dann unser Gebet verortet. Aber zunächst mal, falls ihr jetzt auf eurem Handy oder so das Buch Esther gesucht habt, es gibt zwei Versionen des Esther-Buches. Das hat mit der Überlieferung der Bibel, des Alten Testaments zu tun. Es gibt eine hebräische Fassung und eine griechische Fassung. Deshalb kann es sein, wenn ihr zum Beispiel in eurer Lutherbibel gesucht habt, dass da gar kein Gebet von Esther drin steht. Denn manche Übersetzungen haben, wie gesagt, nur eine Fassung, nur die hebräische. Manche haben beide Fassungen, wie zum Beispiel die Gute Nachricht hat beide Fassungen. Die Einheitsübersetzung hat sie quasi so ineinander gebaut. Und die hebräische Fassung, da kommt das Gebet nämlich gar nicht vor. Also je nachdem, was für eine Bibel ihr vorliegen habt, ist das Gebet vielleicht gar nicht mit drin. Denn in der hebräischen Fassung, die haben wir letztes Jahr auf der Jungschaft-Freizeit auch als Grundlage genommen, da kommt noch nicht mal der Name Gott vor. Also es ist eher so, dass man denkt und sich vorstellt, dass Gott im Hintergrund wirkt. Er wird gar nicht genannt. Einmal heißt es dort, Hilfe kommt von einem anderen Ort. Und im Hebräischen ist das eine Umschreibung auch, oder kann das auch eine Umschreibung sein für den Ort Gottes und für Gott selbst. Das finden wir bei Jakob, so besondere Orte, wo Gott einem begegnet, das sind so, die werden mit genau dem Wort beschrieben. Das heißt, hier könnte ein indirekter Hinweis darauf sein, dass die Hilfe der Esther von einem anderen Ort, also von Gott, zukommt. Oder in manchen Texten ist es so, dass die ersten vier Worte mit dem der erste Buchstabe, wenn man die zusammennimmt, dann den Namen Gottes ergeben. Also J-H-W-H. Also das ist dann kunstvoll in den Text eingewebt. Gott wird nicht direkt genannt, aber im Text drin wird klar, Gott wirkt im Hintergrund und begleitet und hilft Esther. In der griechischen Fassung, in der längeren Fassung, da kommen zwei Gebete vor, unter anderem das Gebet der Esther. Und um dieses Gebet geht es heute. Und wie eben gesagt, Esther ist in einer todernsten Situation. Es kann passieren, dass sie nicht mehr lang zu leben hat. Denn sie soll zu ihrem Mann, dem König, gehen und ihn um etwas bitten. Sie soll darum bitten, dass das jüdische Volk, ihr Volk, beschützt wird. Denn vorher wurde von einem Minister das Dekret erlassen, dass alle Juden umgebracht werden sollen. Und nun brach Panik aus und es musste schnell etwas geschehen. Und so wandte man sich an Esther, weil sie die Einzige war, die vielleicht Einfluss auf den König haben könnte, um dieses Schicksal noch abzuwenden. Nur sie hatte eventuell genug Einfluss, um daran nochmal was zu ändern. Das Problem, und dann kommen wir wieder zu der damaligen Welt bei der Sache, ist, Esther darf nicht ungefragt zum König gehen. Also sie lebte in einem besonderen Teil des Schlosses und man kann davon ausgehen, dass vermutlich neben der Königin der König noch andere oder so auch ein Harem hatte und die durften quasi nur kommen, wenn sie gerufen wurden. Wenn man ungefragt kam, konnte es passieren, dass das Todesurteil war. Ja, das war ja so fast wie bei der ersten Königin, wie bei Vashti, sie ist nicht umgebracht worden, aber es war klar, das ist ein Affront, das darf nicht passieren. Das heißt, wenn Esther da reingeht, geht sie das Risiko ein, umgebracht zu werden und sie muss darauf hoffen, dass der König einen guten Tag hat und ihr quasi das gewährt, nachträglich. Ihr gewährt, dass sie das sagen darf, was ihr Anliegen ist und damit akzeptiert, dass sie ungefragt in den Raum kommt. Aber das entscheidet alleine die Laune und die Gunst des Königs. Was soll sie also tun? Also sie wird sie wird dazu aufgefordert, sie ist vielleicht die Einzige, die es tun kann. Soll sie es wagen? Vielleicht wird sie auch als Jüdin ja auch nie erkannt, kann sich aus der Sache rausziehen, allein im Palast bleiben und sagt, okay, solange es mir gut geht. Und in dieser Situation betet sie dann. Und dieses Gebet möchte ich uns vorlesen. Amelie, kannst du mir von dem das Glas nochmal auffüllen? Irgendwie habe ich so ein bisschen Husten. Die Königin Esther fürchtete sich also. Und von Todesangst gepackt, flüchtete sie zu Gott. Sie legte die Gewänder ihrer königlichen Würde ab und zog die Kleider der Klage und der Trauer an. Statt der lieblich riechenden Öle rieb sie ihr Haupt mit Asche und Schmutz ein. Auch ihren Körper vernachlässigte sie sehr. Dort, wo vorher zu ihrer Freude Schmuck gefunkelt hatte, danke, trug sie jetzt schlichtes, geflochtenes Haar. Sie betete zu Gott, dem Lebendigen, zu Israels Gott und sagte: Mein Gott, unsere königliche Macht, du bist einzig, hilf mir. Ich bin allein und habe keine Hilfe außer dir. Ich bin in höchster Gefahr. Von klein auf hörte ich unter den Menschen in meiner Familie erzählen, dass du, der Lebendige, unsere Angehörigen vor allen ihren Vorfahren erwählt hast und Israel aus allen Völkern für alle Zeiten zum Eigentum erklärt hast. Und du hast eingelöst, was du ihnen zugesagt hast. Wir aber haben uns von dir abgewendet und du hast uns in ihre Hände gegeben, weil wir ihre Götter verehrt haben. Du, Lebendiger, bist gerecht. Nun aber geben sie sich nicht mehr damit zufrieden, uns bitter zu knechten, sondern sie haben ihre Hände auf die Hände ihrer Götzen gelegt und ihnen so versprochen, dass sie das Gelübde, das aus deinem Mund kommt, aufheben wollen. Sie wollen das Volk, das dein Eigentum ist, zerstören, um den Mund derer zum Verstummen zu bringen, die dich preisen. Sie wollen dein Haus und deinen Altar entweihen und so den Mund der Völker öffnen, dass sie die wertlosen Götter anbeten und dass für immer ein König aus Fleisch und Blut verehrt wird. Überlass deine Herrschaft, Lebendiger, nicht denen, die ein Nichts sind. Die gegen uns sind, sollen nicht Anlass bekommen, über unseren Untergang zu spotten, sondern das Schicksal, das sie uns zugedacht hatten, soll sie selber treffen. Den aber, der sie gegen uns aufgebracht hat, lass zum Gespött werden. Denke an uns, Lebendiger, kümmere dich um uns in der Stunde unserer Not und schenke mir Zuversicht, du König der Götter und Herrscher über alle Mächte. Lege mir im Angesicht des Löwen meines Gatten passende Worte in den Mund und verwandle sein Herz, dass er Abscheu empfindet gegenüber dem, der uns bekämpft, dass er ihn und seine Gefolgsleute bestraft. Uns aber rette mit deiner starken Hand und hilf mir, denn ich bin allein und habe keine Hilfe außer dir, Lebendiger. Du hast überall Einblick und weißt, wie unangenehm mir die Verehrung als Königin von Seiten derer ist, die das Gesetz nicht kennen. Ich verabscheue es, neben einem Unbeschnittenen zu liegen, der gar nicht zu meinem Volk gehört. Du weißt, unter welchem großen Druck ich an den Tagen stehe, an denen ich mich öffentlich zeigen muss und wie ich die Krone, das Zeichen des Stolzes, verabscheue, das ich dann auf dem Kopf tragen muss. Sie ist mir zuwider wie ein Menstruationslappen. Ich trage sie nicht an den Tagen, an denen ich ungestört bin. Deine Magd hat nie am Tisch des Haman gesessen und kein königliches Fest mit ihrer Anwesenheit geehrt. Auch habe ich keinen Wein getrunken, der den Götzen geweiht war. Seit dem Tag meiner Einführung als Königin bis heute habe ich an nichts Freude gefunden, außer an dir, Lebendiger, Gott Abrahams. Du, Gott, hast Macht über alle. Höre unsere Stimme, die der Verzweifelten, und errette uns aus der Hand derer, die uns bedrängen. Befreie mich von meiner Furcht. In diesem Gebet wird von Anfang an klar, dass Esther ihren Zufluchtsort aufsucht, wie wir eben gesungen haben. Sie sucht den auf, der sie von ihrer Furcht befreien kann. Und das ist vielleicht für uns, überlesen wir vielleicht schnell, sie betet mit ihrem ganzen Körper. Oder mehr noch, sie betet sogar mit ihrer Kleidung. Sie zieht keine königlichen Kleider an, sondern einen Sack. Die damals typische Kleidung der Klage und Trauer. Sie streut sich Asche aufs Haupt. Keine besondere Körperpflege, keine besondere Frisur, ihre Kleidung, all das, was sie tut, passt zu ihrem Anliegen. Man könnte sagen, mit ihrem ganzen Sein, mit allem, was sie ist, betet sie. Und wie gesagt, wir denken oft, wenn wir das lesen, ja, so war das damals und so weiter, die damalige Situation. Aber die Frage ist ja, was kann ich heute daraus lernen? Vielleicht, dass auch wir nicht nur mit Worten beten, sondern mit allem, was wir sind. Das kann sein, sitzen, stehen, knien. Das kann sein ohne Worte, das kann sein laut. Das kann mit Gesten sein. Wie das mit Kleidung sein kann, weiß ich noch nicht so genau. Aber manche verbinden damit ja, nutzen auch, ich würde mal in Anführungszeichen, Hilfsmittel, also eine Kerze für die Gegenwart Gottes. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich mag es auch, wenn samstags hier der koptische Gottesdienst war und am Sonntag riecht es noch ein bisschen nach Weihrauch. Das ist ja auch so ein Gebetszeichen. Ich sehe, einige schütteln direkt den Kopf. Ja, ich sage nicht, dass das für alle was sein muss, es ist nur eine Beispielauflistung. Also wie können wir, wie Esther das macht, nicht nur, in Anführungszeichen, nur das im Kopf vollziehen, sondern wie kann unser ganzes Leben beten? Wie gesagt, das können ganz einfach Gesten sein, dass ich entsprechend meiner Haltung zum Beten stehe oder knie oder liege. Und beim Bereich der Kleidung müsstet ihr mir nachher beim Kaffee vielleicht Ideen weitergeben, wenn ihr welche habt. Aber es kann uns vielleicht ja schon mal eine Idee geben oder auch eine Motivation für die bald beginnende Fastenzeit. Auch da nicht nur mit Worten zu beten und zu glauben, sondern das in einer besonderen Zeit zu gestalten. Indem man sich Zeit nimmt, indem man vielleicht auf was verzichtet, indem man mit seinem Leben betet. Alles in ihr betet und so kommt sie zu Gott. Erwartet sie etwas von Gott? Ich habe in den Versen nichts rauslesen können. Sie bittet auf jeden Fall und breitet all diese Furcht und Angst, die sie im Moment bewegt, vor Gott aus. Sie schüttet ihr Herz bei ihm aus, nennt ihre Verzweiflung, Furcht, Angst. Das wird besonders am Anfang und am Ende des Gebets deutlich. Mein Gott, du bist einzig, hilf mir, ich bin allein und habe keine Hilfe außer dir. Ich bin in höchster Gefahr. Und nochmal, hilf mir, denn ich bin allein und ich habe keine Hilfe außer dir. Und dann am Ende, du Gott hast Macht über alle. Höre unsere Stimme, die der Verzweifelten. Und errette uns aus der Hand derer, die uns bedrängen. Befreie mich von meiner Furcht. Das durchzieht das Gebet. Es fängt damit an, es kommt in der Mitte vor und am Ende. Sie ganz einfach das, was in ihr ist, zur Sprache bringt, ihr Herz vor Gott ausschüttet. Und dann wirft sie in dem Gebet auch einen Blick auf die Geschichte Gottes mit ihr, mit uns. Denn dort heißt es, du hast eingelöst, was du zugesagt hast. Und ich glaube, das ist in schweren Zeiten ganz wichtig, sich daran zu erinnern, was Gott im eigenen Leben schon getan hat. Und vielleicht nicht nur im eigenen Leben, sondern sich in schweren Zeiten mit Menschen im Gespräch zu sein, die von ihren Erfahrungen berichten können, was Gott in ihrem Leben getan hat und man so in dieser Notsituation gestärkt wird. Also eine Art Vergewisserung, dass ich sage, dass ich mich daran erinnere, was hat Gott in meinem Leben schon getan, jetzt wo ich in einem Moment bin, wo ich verzweifelt bin, wo ich das nicht sehen kann, wo ich das vielleicht nicht erlebe, dann nochmal zu erinnern, aber ich habe es doch schon erlebt, aber es gab doch schon die und die Situation. Und dann erzählen mir noch Leute, die sagen, ja, er ist noch da, in meinem Leben habe ich das auch erfahren. Und ich kann mir vorstellen, dass Juden auch heute in der Situation mit den Geiseln ähnliche Worte beten. Ein Gebet in der Not, wo man Gott so begegnet, ganz offen, so wie es einem im Moment ist. Ob mit wenig oder viel Mut, ob mit wenig oder viel Hoffnung, ob mit wenig oder viel Erwartung, ob mit wenig oder viel Vertrauen. Betet. Das ist der Ort Gottes, könnte man sagen. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen, würde sagen, es ist auch der Ort des Lebens. Deshalb wird hier gebetet, denk an uns lebendiger. Und fülle uns neu mit Leben, und das heißt mit Mut, mit Hoffnung, mit Kraft. Am dritten Tag hört Esther auf zu beten. Sie zieht ihr königliches Gewand an und setzt alles auf eine Karte. Scheinbar, obwohl wir in diesem Gebet nichts davon lesen, hat diese Klage, diese Not, dieses Sein beim lebendigen Gott ihr den Mut gegeben, es zu wagen. Sie geht zum König. Welch bange Stunden und Minuten mögen das gewesen sein. Und dann steht sie vor ihm, und zum Glück zeigt der König durch Gesten, dass er ihr Anliegen hören will. Nur eine Geste, die zwischen Leben und Tod für sie entscheidet. Und für Esther geht es nochmal gut aus. Wie gesagt, sie hätte vielleicht hätte es funktioniert, wenn sie gesagt hat, ich bin die Königin, außerdem wissen noch nicht viele, dass ich Jüdin bin, vielleicht komme ich damit auch durch, ich sage ganz einfach nichts und rette wenigstens mein eigenes Leben. Aber sie entscheidet sich dafür, sich für die anderen, für ihr Volk einzusetzen. Und so rettet sie ihr Volk, weil sie mutig war, weil ihr von einem anderen Ort Hilfe zukam, von Gott. Und hier in unserem Text, weil sie vom Beten die Kraft gefunden hat, es zu wagen. Und weil sie nicht nur auf den eigenen Vorteil bedacht war, ihre eigene Haut zu retten. Und so kann dieses Beten der Esther eine Ermutigung für uns sein, in allen Situationen zu Gott zu kommen. Vielleicht auch mal zu üben und zu überlegen, wie könnte das bei mir aussehen, mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Leben zu beten. Es ermutigt uns, und das sagt ja letztendlich die ganze Bibel, man kann Gott alles an den Kopf werfen, solange man weiter mit ihm redet. Für die Bibel gibt es eigentlich nur eine Hoffnung, eine Grenze, die sagen, das einzige Schlimme, was passieren kann, ist, wenn dieses Gespräch verstummt. Und deshalb mit aller Verzweiflung, ohne Antworten, ohne vielleicht auch schon ein Licht zu sehen, weiter mit Gott in Kontakt sein, wie hier Esther. Und dann daran zu denken, was Gott im eigenen Leben schon getan hat, und sich von anderen, dafür ist Gemeinde da, ermutigen lassen. Weil es ist ja nicht so, dass einer immer vorangeht, sondern dann gibt es andere Zeiten, wo ich jemand ermutigen kann. Und so gilt es bis heute, dass Gott die Stimme der Verzweifelten, besonders der Verzweifelten, hört. Und dass er immer wieder aus Furcht und Angst Mut macht. Und das schenke er auch in unserem Leben, dass auch unser Beten dazu führt, dass wir mit ihm im Gespräch bleiben und er immer wieder unsere Furcht zu Mut verwandelt, unsere Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung, unser Nicht-Lebendig-Sein in neue Lebendigkeit, weil er, und das ist ja hier so schön in der Übersetzung, weil er der Lebendige ist. Das können wir vielleicht von Esther lernen. Amen.